Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Mittwoch, dem 3. Mai. Heute mit folgenden Themen. Heute ist der Tag der Pressefreiheit. Diese ist global in Gefahr. Das zeigt die Rangliste der Pressefreiheit, die von Reporter ohne Grenzen publiziert wurde.
Wir haben festgestellt, dass in 7 von 10 Ländern das Umfeld für Journalismus problematisch oder bis hin zu ganz schlecht ist.
Und das Theaterstück Super Theo feiert morgen im Theater am Käfigturm Premiere.
Super Theo ist eine sehr turbulente Erziehungskomödie von einem Elternpaar, das sehr überzeugt ist, dass ihr Sohn hochbegabt ist und alles daran setzen, dass dieses Kind gefördert und geschult wird, damit das Kind ein Superkind wird.
Schlussendlich, Chile nimmt einen neuen Anlauf. In den kommenden Monaten soll eine neue Verfassung ausgearbeitet werden. Die Zusammensetzung des Gremiums ist aber höchst umstritten.
Es könnte passieren, dass am Ende mehr Rechte in den Verfassungsrat kommen als Linke. Und die Strategie der Rechten ist, im Zuge einer neuen Verfassung möglichst wenig Änderungen zuzulassen. Sie wollen nicht, dass Chile zu einem sozialen und demokratischen Rechtsstaat wird.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Sarah Heinzmann.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Die Siedlung Kirchacker in Bümplitz wird neu gebaut. Bis zum 9. Juni liegen die Pläne zur Mitwirkung auf. Das schreibt der Gemeinderat in einer Medienmitteilung. Weiterhin sollen 90% der Wohnungen im preisgünstigen Segment sein. Dabei will die Stadt die Nutzfläche fast verdreifachen. Die Vorlage erfordert eine Volksabstimmung. Diese ist für Anfang 2025 geplant. Eigentlich trat das neue bernische Polizeigesetz bereits Anfang 2020 in Kraft. Da verschiedene Passagen vor Bundesgericht angefochten wurden, musste es jedoch teilrevidiert werden. Wie der Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt, nahm er dies zum Anlass, auch weitere Passagen zu überarbeiten. Neu soll die Polizei GPS-Tracker einsetzen können. Außerdem dürfte neu der Kanton über den Einsatz von Videokameras entscheiden. Bis anhin lag dies ausschließlich in der Kompetenz der Gemeinden. Die Vorlage geht nun an die vorberatende Sicherheitskommission und soll in der Herbstsession vom Grossen Rat behandelt werden. Das Debakel rund um die Schweizer Grossbank Credit Suisse zeigt Folgen. An der gestrigen Sondersession hat der Nationalrat insgesamt 4 Motionen überwiesen für eine stärkere Regulierung der Grossbanken. Sehr deutlich zugestimmt hatte eine Motion von SP-Nationalrätin Priska Birra-Haimo für ein Boniverbot von ManagerInnen von systemrelevanten Banken. Birra-Haimo begründete gestern im Rat:
Diese Boni-Kultur, die eigentlich mehr aus dem angelsächsischen Raum kommt, die uns lange fremd war, hat Gift in diese Systeme gebracht. Und Sie können jetzt argumentieren, ja, es sind ja nicht nur die Banken. Einverstanden, sind es nicht nur. Aber hier sprechen wir von entweder expliziten oder impliziten Staatsgarantien. Und es muss niemand mehr sagen, dass unsere Grossbanken nicht eine implizite Staatsgarantie haben. Das hat man spätestens am 19. März eindrücklich vor Augen geführt bekommen.
Weiter forderte Birra-Haimo höhere Anforderungen an das Eigenkapital der Banken. Konkret verlangt sie in ihrer Motion eine Eigenkapitalquote von mindestens 15% bei global tätigen Banken.
Diese Forderung nimmt sich direkt moderat aus, wenn ich an die Diskussionen denke der letzten Wochen, wo sehr viele 20-30% ungewichtetes Eigenkapital gefordert haben. Ich bin also nicht so hart mit den Forderungen, aber dass es mehr braucht, das sollte inzwischen allen klar sein.
Ja, klar war es zumindest im Nationalrat, auch diese Motion wurde durchgewunken. Weiter fordert der Nationalrat eine schlagkräftigere Finanzmarktaufsicht FINMA. Die FINMA soll künftig wirksamere Sanktionen aussprechen können gegen fehlbare Finanzinstitute. Und wir bleiben im Bundeshaus. Der Bundesrat soll IT-Anbieter ausschließen dürfen, wenn es um die Beschaffung von IT-Komponenten für kritische Infrastrukturen geht. Gestern stimmte der Nationalrat der sogenannten Lex Huawei zu. Es sei nicht klar, in welchem Verhältnis Huawei zur autokratischen chinesischen Regierung stehe. Deswegen sollte die Schweiz auf keinen Fall bei Huawei einkaufen, befand die Mehrheit der Großen Kammer. Das Geschäft geht nun in den Ständerat. Ebenfalls angenommen hat der Nationalrat gestern eine Motion von der Berner Grünen Christine Badertscher. Die Motion will, dass das Tierwohl fester Bestandteil wird der Nachhaltigkeitskriterien von Freihandelsabkommen. Derzeit verhandelt die Schweiz unter anderem mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten über ein Freihandelsabkommen. Stimmt auch der Ständerat der Motion zu, so dürfte sich ein Abschluss des Mercosur-Abkommens weiter verzögern. Die Anzahl der Menschen in der Schweiz, die von Armut betroffen sind, ist leicht angestiegen. Das teilte gestern das Bundesamt für Statistik mit. Gut 9% der Menschen in der Schweiz seien laut Definition von Armut betroffen. Sie haben also weniger als 2.300 Franken pro Monat zur Verfügung. Wie in den Vorjahren seien vor allem ausländische Personen, Alleinerziehende und Arbeitslose von Armut betroffen. In Deutschland fanden heute früh Razzien statt gegen Mitglieder der italienischen Mafia. Wie verschiedene internationale Medien berichten, waren mehr als 1000 Polizeikräfte im Einsatz. Sie durchsuchten mehrere Dutzend Häuser, Wohnungen und Büros in 5 Bundesländern. Den Verdächtigen wird unter anderem Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Rauschgiftschmuggel vorgeworfen. Der Verein Mare Liberum löst sich auf, das schreibt die Zeitung Neues Deutschland. Mare Liberum hat in der Ägäis die Situation von flüchteten Menschen beobachtet. So dokumentierte die Organisation, dass die griechische Küstenwache im vergangenen Jahr rund 10.000 Personen zurückgedrängt habe. Dabei würden die Beamten den Geflüchteten bei fast allen Pushbacks Geld, Handys und Papiere abnehmen. Die Arbeit von Mare Liberum sei durch immer neue Auflagen von Seiten der griechischen Behörden zunehmend verunmöglicht worden. Man sehe sich deswegen gezwungen, die Arbeit als Verein einzustellen. Letztes Jahr seien auf der ganzen Welt 12 Millionen Mädchen zwangsverheiratet worden. Das schreibt UNICEF in einem heute veröffentlichten Bericht. Die Zahl gehe laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen zwar langsam zurück, doch Krisen könnten die Fortschritte zunichte machen. Sie würden Familien oft dazu bringen, ihre Mädchen möglichst früh zu verheiraten. Mädchen, die Kinderehen eingehen müssen, würden oft die Schule verlassen und seien einem erhöhten Risiko einer frühen Schwangerschaft ausgesetzt. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag gibt es ebenfalls viel Sonne, dann klettert das Thermometer auf bis zu 23 Grad. Freitag, Samstag und Sonntag könnte es vereinzelt gewittern. Die Tagshöchstwerte betragen jeweils rund 20 Grad.
Rabe Info.
Der heutige 3. Mai ist der Tag der Pressefreiheit. Anlässlich dazu hat Reporter ohne Grenzen eine Rangliste der Pressefreiheit veröffentlicht. 180 Länder haben sie genauer unter die Lupe genommen. Bettina Büsser ist freie Journalistin und Koordinatorin von Reporter ohne Grenzen Deutschschweiz. Ich habe sie gefragt, welche Bilanz sie aus der Rangliste der Pressefreiheit ziehe.
Leider nicht sehr positiv. Wir haben festgestellt, dass in 7 von 10 Ländern das Umfeld für Journalismus problematisch oder bis hin zu ganz schlecht ist und nur in 3 von 10 Ländern die Arbeitsbedingungen besser sind und gut sind.
Die Arbeitsbedingungen für Journalistinnen und Journalisten sind also in vielen Ländern sehr prekär. Schauen wir uns doch da 2 Beispiele etwas genauer an. Starten wir doch mit einem Positivbeispiel, nämlich mit Brasilien. In nur einem Jahr hat Brasilien ganze 18 Plätze dazugewonnen und belegt nun den Platz 92 auf der Rangliste, ist also ziemlich genau im Mittelfeld. Kann diese starke Verbesserung in puncto Pressefreiheit in Brasilien vor allem auf die Abwahl von Jair Bolsonaro zurückgeführt werden?
Ja, auf jeden Fall. Also Bolsonaro hat ja wirklich ein sehr negatives Klima geschaffen gegenüber den Medien und hat sich immer sehr feindlich geäußert. Und dass er nun weg ist, ist schon ein guter Schritt. Und wir erhoffen uns von Lula da Silva eine andere Medienpolitik und auch vor allem direkt einen anderen Umgang mit den Medien.
Die Pressefreiheit in Brasilien hat sich also verbessert. Nicht so in der Türkei. Ganze 16 Plätze hat die Türkei in puncto Pressefreiheit gegenüber dem Vorjahr verloren. Am 14. Mai wird in der Türkei gewählt. Wie sehen Sie jetzt diese Verschlechterung der Pressefreiheit in der Türkei im Hinblick auf diese Wahlen in 11 Tagen?
Die hat sich natürlich massiv ausgewirkt, die bevorstehende Wahl. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel, dass der türkische Rundfunkrat hat mehrere TV-Sender zu hohen Geldbußen verurteilt, weil sie Leute zu Wort kommen ließen, die nach dem großen schlimmen Erdbeben sich beklagt haben über die Behörden und über, dass sie zu wenig Hilfe bekommen. Also das heißt, das ist ja Teil des Wahlkampfs, dass man schaut, dass das Land alles wunderbar ist. Und wenn da Leute, die vom Erdbeben betroffen sind, sich beklagen, dann möchte Erdogan das nicht haben.
Besser als in der Türkei ist die Lage für Journalistinnen und Journalisten hierzulande. Die Schweiz steht zwar nicht gerade unter den Top 10, aber sie ist immerhin auf Platz 12 von 180 Ländern eingeordnet in puncto Pressefreiheit. Sie von Reporter ohne Grenzen bezeichnen die Situation für uns Journalistinnen und Journalisten in der Schweiz zwar nicht gerade als gut, aber immerhin als zufriedenstellend. Vor einem Jahr landet die Schweiz noch 2 Plätze weiter hinten. Was hat zu dieser leichten Verbesserung während des letzten Jahres geführt in der Schweiz?
Die Verbesserung ist eigentlich auf Corona zurückzuführen. Also im Zusammenhang mit den Demonstrationen von Massnahmengegnern, wie sie genannt wurden, gab es massive Übergriffe gegen Journalistinnen und Journalisten. Etwas, das wir in der Schweiz vorher so nicht gekannt haben, also Steinwürfe, Schläge und so weiter. Im sozialen Verhältnis, ja, gab es viel Wut und Hass gegen Journalistinnen und Journalisten, die über Corona berichtet haben. Und das ist natürlich jetzt mit den Maßnahmen weggefallen. Und wir sind sehr froh darüber und hoffen, dass das nie wiederkommt.
Frau Büsser, was sehen Sie sonst noch so viel Potenzial, wie sich die Pressefreiheit in der Schweiz verbessern könnte?
Was halt eine wichtige Grundlage ist, ist ja die ökonomische Situation. Und da hat man ja abgestimmt über ein Maßnahmenpaket, das wurde leider abgelehnt. Und viele Medien haben einfach wirtschaftliche Probleme, es gab auch Fusionen und wir möchten eigentlich, dass das stoppt. Das wäre sehr wichtig.
Bettina Büsser haben wir gehört, sie ist Koordinatorin von Reporter ohne Grenzen Deutsch-Schweiz. Es handelt sich hier um ein gekürztes Interview. Die ungekürzte Version findet ihr auf unserer Website.
Radar Info Kultur.
Du bist mein Projekt, ich bin deine Projektleitung, dein Coach und deine Betreuerin in einer Person. Du bist hochbegabt, gut aussehend und überdurchschnittlich intelligent. So könne eine Eltern-Kind-Beziehung heute aussehen, wie die Regisseurinnen Nathalie und Linda Trachsel für das Theaterstück Super Theo skizzieren. Monika Hoffmann hat eine Bühnenprobe besucht.
Reisa!
Mu!
Reisa!
Linda Trachsel, du inszenierst zusammen mit deiner Co-Regisseurin Nathalie Trachsel die Erziehungskomödie Super Theo. Um was geht es in diesem Theaterstück?
Super Theo ist eine sehr turbulente Erziehungskomödie von einem Elternpaar, das sehr überzeugt ist, dass ihr Sohn hochbegabt ist und alles daran setzen, dass dieses Kind gefördert und geschult wird, damit das Kind ein Superkind wird.
Super Theo ist eine Komödie von Katja Früh und Patrick Frey, die 2011 erstmals im Casinotheater Winterthur lief. Wie muss man sich diese Erziehungskomödie vorstellen?
Man begleitet eigentlich die Eltern auf ihrer Odyssee der Erziehung. Also wirklich von vor der Geburt, wo sie schon das Baby berieseln mit Musik und der richtigen Musik eben, damit das Kind schon im Mamabauch erzogen wird, richtig erzogen wird, bis hin eigentlich zu der beruflichen Karriere, die der Theo macht. Und diese Erziehungsodyssee, die begleiten die Zuschauer live in ganz verschiedenen Szenen.
Hey,
ja,
also, wenn
ich
unten jetzt
zu den Fröschen
rufe. Also, ja. Sind
schon
mit den
Fröschen
rum? Ah, über das wollen wir doch auch noch miteinander reden. Also, zunächst, ich muss euch sagen, es geht in Theo sehr, sehr gut bei der Kälte. Ich der Theo, der ist allgemein so ein Zufriedener. Der kommt mit allen so gut aus. Und es ist wirklich...
Aber jetzt geht noch einmal wegen diesen Fröschen. Er ist doch jetzt gleich alt wie der Roy und Selina. Und die sind doch schon seit 3 Wochen mit den Fröschen oben.
Das stimmt, und Selina kommt von noch kein Buchstaben.
Wenn der Theo das T sieht, dann sieht der Theo.
Ja, hören Sie, ihr Menschen. Nur wegen Roy, also der ist ja letzte bei uns daheim gewesen, also oben. Und der hat gerade gestern hat der Theo mit der Kapla also einen Turm gebaut. Mega hoch und so schön. Hat der Roy einfach reingeschüttet?
Was?
Hören Sie, wir wollen hier jetzt nicht über die anderen Kinder reden. Es geht hier um Theo. Und ich muss euch sagen, er ist halt einfach noch nicht so weit.
Was?
Wieso habt ihr genau dieses Theaterstück ausgewählt?
Es hat uns einfach schon beim Lesen total gepackt. Und genau dieser Aufbau mit diesen verschiedenen Szenen, mit diesen vielen Rollen, die man spielen darf, das hat uns von Anfang an begeistert.
Das Theaterstück nimmt Erziehungsmethoden auf die Schippe, es karikiert sie. Linda Trachsel, kannst du uns ein Beispiel erzählen?
Ja, zum Beispiel sind die Eltern überzeugt, dass ihr Kind hochbegabt ist, was die Schulnoten leider nicht so bestätigen. Und dann holen sie sich sogenannte Hochbegabungsforscher an die Seite, die dann bestätigen sollen, dass das Kind hochbegabt ist. Und das ist so ein Beispiel, wo die Verbissenheit der Eltern um die Karriere des Sohnes eigentlich aufgezeigt wird. Und das ist so eine sehr, sehr lustige Szene, wo man merkt, die Eltern sind wirklich total verkrampft und möchten unbedingt, dass ihr Kind das Superkind wird und eben hochbegabt ist.
Mit deiner Co-Regisseurin Nathalie Trachsel hast du nun dieses Stück fürs Theater am Käfigturm inszeniert. Was war das Besondere an diesem Stück?
Das Besondere war, dass es ganze 38 Rollen sind, die wir mit einem Ensemble von 9 Spielenden aufführen. Und das heißt, 2 sind eigentlich durchlaufend, die Eltern, und alle anderen 7 spielen die anderen 36 Rollen. Das heißt, für uns war wirklich die Arbeit mit jedem, diese verschiedenen Rollen, die sie auf die Bühne bringen, auszuarbeiten, voneinander abzugrenzen, dass sie wirklich mit ihrer Schauspielkunst eigentlich in diese Rollen schlüpfen können und diese Facetten zeigen können von den ganz unterschiedlichen Personen, die da auftreten.
Was war denn die größte Herausforderung beim Erarbeiten dieses Theaterstücks?
Da haben wir uns selber ein bisschen ein Bein gestellt, indem wir gesagt haben, wir inszenieren alles nur mit Metallleitern, die stellvertretend symbolisch wirken sollen für die Karriereleiter, die die Eltern sich vorstellen für ihren Sohn Theo. Und da haben wir uns vorgestellt, ja, diese Leitern, die stellt man dann so zack, zack auf die Bühne und dann gibt das ein neues Bühnenbild. Aber dass das auch alles geprobt werden musste und dass jeder Handgriff sitzen muss und dass alle im Ensemble ständig irgendwelche Leitern umstellen müssen, das ist durchchoreografiert bis aufs Letzte und hat dann doch etwas Zeit gekostet.
Ohne jetzt groß etwas zu verraten, was passiert mit Theo?
Theo hat und kommt zu seinem Erfolg, aber ganz anders, als sich das seine Eltern vorgestellt haben.
Super Theo feiert morgen Donnerstag um 20 Uhr im Theater am Käfigturm Premiere. Die Erziehungskomödie läuft dann noch weiter bis zum 13. Mai.
Rabe Info.
Ende 2019 gingen Bilder der Revolte in Chile um die Welt. Nach einer Erhöhung der Metro-Fahrpreise demonstrierten Hunderttausende Menschen wochenlang, ehe der Ausbruch der Corona-Pandemie dem Ganzen ein Ende setzte. Ein Jahr später stimmten bei einem Referendum 78% der ChilenInnen für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Es gab viel Euphorie und Aufbruchsstimmung. Letzten Herbst folgte dann der Dämpfer. Eine Mehrheit lehnte den äußerst progressiven Verfassungsentwurf ab. Dieser sah unter anderem umfangreiche Autonomierechte für indigene Gemeinschaften und dass die wirtschaftliche Entwicklung nicht mehr auf Kosten der Natur geschehen dürfe. Nach diesem wuchtigen Nein haben sich die politischen Verhältnisse in Chile klar nach rechts verschoben. Leonel Yáñez Uribe ist Journalist und Professor für Kommunikationswissenschaften an der Universität Santiago de Chile. Uta Löning von Radio Onda hat mit ihm über die neuesten politischen Entwicklungen in Chile gesprochen.
Nach dem Scheitern der neuen Verfassung ist die politische Rechte erstarkt. Das war abzusehen. Sowohl die reaktionären Sektoren als auch die angeblich demokratische oder gemäßigtere Rechte sind viel stärker geworden. Sie treten wieder mehr so auf wie die Rechte aus der Zeit der Diktatur. Sie denken, dass die Bevölkerung hinter ihnen steht und ihre Politik gut findet. Ex-Präsident Piñera ist kürzlich wieder aufgetaucht. Er hat sich mit anderen rechten Präsidenten und Ex-Präsidenten aus Lateinamerika hier in Chile getroffen.
Und sie haben das Rechtsbündnis Libertad y Democracia, übersetzt Freiheit und Demokratie, gegründet. Wie wirkt sich diese politische Konstellation auf die Politik der linken Regierung von Gabriel Boric aus? Kann diese ihre Projekte umsetzen und solidarische Systeme in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Pflege aufbauen?
En el Congreso, el oficialismo, los partidos de gobierno no tienen mayoría.
Die Regierungsparteien haben im Parlament keine Mehrheit und müssen deshalb mit den rechten Parteien über alle Projekte verhandeln. Die Rechte blockiert aber Projekte der Regierung von Gabriel Boric. Bei der Steuerreform, einem zentralen Projekt der Regierung, haben die Rechten sich geweigert zu verhandeln. Die Steuerreform ist nicht durchgekommen. Und deshalb gibt es jetzt auch kein Geld für andere Maßnahmen im Sozialbereich, die darüber finanziert werden sollten. Zum Beispiel Projekte im Gesundheitsbereich, geplante Programme für Kinder oder für Frauen.
Ziemliches Aufsehen hat ja auch ein Gesetz um den Schusswaffeneinsatz der Polizei erregt. Das Gesetz Naín Retamal wurde beschlossen. Es trägt die Namen von zwei getöteten Polizisten und wird in der öffentlichen Diskussion auch Gatillo Fácil genannt. Übersetzt bedeutet das etwa sowas wie schneller Abzug. Es senkt die Schwelle für den Einsatz von Schusswaffen seitens der Polizei. Wie kam es dazu?
Se centró la discusión en el problema de la delincuencia.
In der öffentlichen Diskussion dreht sich sehr viel um Kriminalität. Es gab Fälle von getöteten Polizisten und zuletzt ging es um eine Polizistin. Nun wurde dieses Notwehrgesetz beschlossen. Es besagt, dass ein Polizist, der bei einem Einsatz jemanden tötet, nicht festgenommen wird, um den Fall zu untersuchen, sondern dass er erst festgenommen wird, wenn bewiesen ist, dass er Schuld hat. An diesem Punkt ist es zu einer Trennung des Regierungslagers gekommen. Auf der einen Seite sind da die Parteien des sogenannten demokratischen Sozialismus, die für dieses Gesetz sind. Auf der anderen Seite stehen die Abgeordneten der Kommunistischen Partei und des Frente Amplio. Die haben im Parlament gegen diesen Artikel des neuen Sicherheitsgesetzes gestimmt. Im Grunde hat die Rechte hier ihre Agenda durchgesetzt.
Dabei war doch eigentlich eine Polizeireform geplant, weil sehr viele Menschenrechtsverletzungen durch PolizistInnen registriert wurden.
Carabineros de Chile ha tratado de lavar su imagen.
Die Carabineros, die chilenische Polizei, hat sich reingewaschen, obwohl sie sehr stark kritisiert wurde, wegen Verstößen gegen die Menschenrechte und wegen der brutalen Einsätze gegen die Protestbewegung. Außerdem auch wegen Unterschlagung von Geldern, da sitzen einige Polizisten sogar in Haft. Scheinbar ist die Notwendigkeit einer Polizeireform damit abgeräumt. Jetzt stellt sich die Polizei selbst als Opfer dar und fordert Gesetze, die ihr Rückhalt gibt.
Lass uns zuletzt noch über den neuen Verfassungsprozess sprechen. Im Januar wurde ein ExpertInnen-Gremium nach den Kräfteverhältnissen der im Parlament vertretenen Parteien besetzt. Am 7. Mai wird ein weiteres Gremium eingesetzt. Der sogenannte Verfassungsrat wird an diesem Tag von der Bevölkerung gewählt. Wie ist da deine Analyse?
Das System der Votation replica el sistema de elección del Senado.
Das Wahlsystem insgesamt ist undemokratisch. In Regionen mit wenigen Einwohnern werden teilweise genauso viele Sitze für den Verfassungsrat gewählt wie in Regionen mit sehr vielen Einwohnern. Wir müssen sehen, wie die Wahlen zum Verfassungsrat ausgehen. Denn die 50 Mitglieder des Verfassungsrats werden über die Vorschläge abstimmen, die das Expertengremium macht. Es könnte passieren, dass am Ende mehr Rechte in den Verfassungsrat kommen als Linke. Und die Strategie der Rechten ist, im Zuge einer neuen Verfassung möglichst wenig Änderungen zuzulassen. Sie wollen nicht, dass Chile zu einem sozialen und demokratischen Rechtsstaat wird, sondern sie wollen den subsidiären Staat bewahren. Das bedeutet, dass der Markt alles regelt und die Vorherrschaft vor dem Staat hat.
Setzt du Hoffnung in den neuen Verfassungsprozess?
No es demokratikamente representativa. Yo creo que un problema también que la hace la clase política.
Diese Verfassung wird wieder von der politischen Klasse geschrieben. Die ist aber weitgehend delegitimiert, hat eine sehr niedrige Akzeptanz. Das ist paradox, denn genau gegen diese Politik hatte ja die soziale Revolte aufbegehrt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, den 3. Mai. Podcasts und weitere Infos zur Sendung findet ihr auf unserer Website rabe.ch oder auch auf Spotify. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann reden wir mit Stefanie Arnold, die in einer lesbischen Beziehung lebt und früher aktiv im Reitschulumfeld war. Heute ist sie Diakonin in der katholischen Kirche. Beigetragen zum heutigen Info haben Katrin Hiss, Monika Hoffmann und Wilma Rall. Mit mir im Studio ist jetzt Ursi vom Subkutan. Hast du schon erzählt, was das ZTBL in der Sendung geht?
Heute bei Subkutan geht es um das Thema Wasser. Wir haben schmelzende Gletscher, versickernde Abwasser und zum Schluss machen wir noch eine kleine Reise an Ganges auf Indien.
Sehr spannend, bleibt also dran beim Subkutan. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Heinzmann. Heute einen guten Tag, macht's gut und bis bald.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.